Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Bilder zur Rhetorik des Visuellen. Die letzten beiden Male da waren und tapfer heute wiedergekommen sind, werden beglückt feststellen, es geht. Der Beamer geht wieder. Wir sind alle sehr glücklich. Heute Abend wird uns eine Frage präsentiert, nämlich, sind wir elektronisch gedopt? Wer fragt das? Unser Gast. Wer ist unser Gast heute dann zum dritten Mal, richtig? Professor Dr. Dr. Klaas Rusin. Er kommt aus Würzburg von der Uni, ist in Personalunion Theologe und Philosoph. Und das muss ihm erstmal einer nachmachen. Das ist ein alter Gag, ich weiß, aber man muss ihn ziehen als nur Philosoph. Das ist der alte Streit. Im Mittelalter meinten die Theologen, die Philosophie sei die Magd der Theologie. Und wer bei Ihnen jetzt Herr und Knecht ist, das müssen Sie mit sich ausmachen, schätze ich mal. Ein hartes Brot. Herr Rusin ist nicht nur in Anführungszeichen Theologe und Philosoph in Personalunion, sondern Ihnen vielleicht auch bekannt durch eine ganze Reihe von Romanen, Theaterstücken. Er ist Herausgeber einer Kulturzeitschrift, also jemand, der sozusagen den universitären Betrieb auch zu fliehen weiß. Und ich glaube, das ist für den universitären Betrieb genauso günstig wie für das eigene Leben. Nun denn, wir sind gespannt, wie Herr Rusin uns heute Abend elektronisch dopt. Viel Vergnügen bei seinem Vortrag.
Ja? Aha. Das war eine Epiphanie, meine Damen und Herren. Lieber Herr Kollege Friedrich, meine Damen und Herren, schön, Sie zu sehen. Ich bin heute Morgen aus Starnberg gekommen, vom anderen See gewissermaßen, und bin noch im Nebel hier tastend im Schiff angestrandet. Dann war aber schon die Sonne da, also ein herrlicher Empfang hier in Konstanz. Meine Damen und Herren, wie ist das, werden wir elektronisch gedopt? Ein neuerer Medientheoretiker, von dem Sie vielleicht schon einmal gehört haben, Byung-Chul Han, ein geborener Südkoreaner, hat in seinen vielen Büchern, die er bei Mattes und Seitz, Transkript und jetzt ist er berühmt geworden auch beim S. Fischer Verlag und das Volk bringt, gesagt, das Smartphone sei eine digitale Devotionalie. Devot heißt im Grunde genommen eigentlich unterwürfig, das heißt, wir alle unterwerfen uns dem Smartphone und wir tun es auch noch gerne. Das nennt man, meine Damen und Herren, das Private Paradox. Was ist damit gemeint? Wir wollen alle unsere Daten schützen, aber wir können es nicht lassen, den ganzen Tag mit dem Smartphone und über Facebook all das, was wir mitzuteilen haben, unters Volk zu mischen. Dieses Private Paradox ist im Grunde genommen schwer auflösbar. Und dieser Byung-Chul Han hat einmal gesagt, Facebook, das sei die Kirche oder die globale Synagoge. Synagoge, wörtlich Versammlung, also die Versammlungsstätte des Digitalen. Und seine These ist, wir in unserer heutigen, so nennt er es, neoliberalen Leistungsgesellschaft unterwerfen uns freiwillig dem Smartphone und den digitalen Medien. Man kann aber, meine Damen und Herren, auch Nein sagen. Das heißt, Sie könnten jetzt auch Ihr Handy ausschalten. Diese Freiheit haben Sie. Das klappt in der Vorlesung auch nie. Ich vermute mal, das klappt hier in Konstanz auch nicht. Also, diese Freiheit haben Sie. Meine Damen und Herren, wenn wir zurückschauen auf die Euphorie unserer digitalen Gesellschaft, dann muss man sagen, in den letzten sage und schreibe 14 Jahren, das sind in digitalen Zeiten halbe Ewigkeiten, hat sich sehr viel getan. Der vor einigen Jahren verstorbene Medientheoretiker Willem Flusser, ein Tscheche, war noch ganz begeistert, als diese neue digitale Lebenswelt allmählich Kontur nahm. Er träumte davon, dass dieses sei die Technik, so sagte er, die Technik der Nächstenliebe. Wir sind mit allen vernetzt und können mit allen auf Augenhöhe kommunizieren. Er träumte tatsächlich von so etwas wie einem digitalen Pfingsten 3.0. So kann man sich täuschen. Sollte es einen Himmel geben, er wird sich wundern, was jetzt auf der Erde so abgeht. Wir sind inzwischen vollständig entzaubert, was diese Sache angeht. Deshalb will ich Ihnen heute einmal zunächst einmal die Schreckgespenste der Medientheorie kurz nennen, um dann zu versuchen, einen entspannten Umgang mit den Medien zu bekommen, also die Bildwelten der Medien ein Stück weit zu entdämonisieren. Aber nicht nur Byung-Chul Han, sondern auch ein anderer, hochbekannter Medientheoretiker, war im Grunde genommen letztlich doch von den Medien zunehmend erschrocken. Und zwar Paul Virilio, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Paul Virilio ist der Erfinder der Dromologie. Was ist das nun wieder? Sie wissen ja, Wissenschaft ist immer, man muss Vokabeln lernen. Dromologie, das ist die Lehre von der Verschnellung vom Fußgänger über den Radfahrer, über die Lokomotive bis zu den schicken Autos und dem Flugzeug sind wir jetzt durch die digitalen Medien in Nanosekunden unterwegs und quer über den Erdball wirklich auch verstreut. Also die Dromologie, die Zunahme der Geschwindigkeit. Und Herr Virilio ist schon alt, das macht ihm manchmal auch etwas Angst, hat man den Eindruck. Vielleicht ist diese Rede von der Verschnellung unserer Lebenswelt durch die digitalen Medien unter Umständen auch ein Altersphänomen. Ich wollte das nur mal in Klammern gesagt haben. Richtig ist, dass er sagt, die Maschinen sind heute so schnell, dass zum Beispiel beim Flash-Trading im Hochfrequenzhandel, wo die Maschinen selbst entscheiden, wann verkauft wird, sie so schnell sind, dass man im Grunde genommen mit normalen Algorithmenkenntnissen das gar nicht mehr verfolgen kann. Und er sagt einmal in einem seiner Bücher sehr schön, diese Maschinen und die Bildwelten sind zu schnell für die Ehrlichkeit. Da warnt er also, und es ist ja durchaus wahr, dass dieser Hochfrequenzhandel starke Verwüstungen hinterlassen hat. Er redet immer von einer kybernetischen Informationsrevolution und er sagt, und das findet er problematisch, und darüber kann man in der Tat reden, dass die neuen Medien unsere physische Nachbarschaft der Menschen durch eben ein soziales Netzwerk ersetzt wird. Und er sagt, dieses Netzwerk synchronisiert unsere Gefühle, unsere Emotionen. Die werden ein Stück weit gleichgeschaltet. Also, hier merken Sie schon, ein alter Begriff aus der Kiste der Kulturkritik wird wieder ausgekramt, Gleichschaltung als das zentrale Thema, was durch die neuen Medien passiert. Und er sagt, irgendwann ist es möglich, Low-Cost-Scheidungen ganz schnell über die Bühne zu machen. Das ist tatsächlich inzwischen passiert. Das hat er vor 3 Jahren geschrieben. Inzwischen können Sie das in Dänemark. Wenn Sie verheiratet sind, können Sie per Mausklick, wenn die Dame oder umgekehrt der Herr einverstanden ist, per Mausklick die Sachen auf den Weg bringen und sie sind nach kurzer Prüfung schnellstmöglich geschieden. Also auch auf dem Gebiet der Ehescheidung, meine Damen und Herren, geht es ganz stark schnell voran. Sie können sagen, wir werden im Grunde genommen zu den Nomaden, obwohl wir im Sessel festsitzen. Und er sagt sogar, ob das nicht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei. Ein anderer, ich will ihn wenigstens erwähnt haben, der Italiener Giorgio Agamben stößt ins gleiche Horn, dass er sagt, heute sind die digitalen Medien diejenigen, die Applaus verteilen und damit auch Karrieren machen. Also die im Grunde genommen so einflussreich sind, dass sie entscheiden, wer letztlich vorne steht. Und wenigstens eine Leseempfehlung möchte ich Ihnen auch noch mit auf den Weg geben. Ein Roman, der in den letzten Wochen sehr viel besprochen worden ist, in den Feuilletons rauf und runter. Ich meine The Circle von Dave Eggers. Eine prima Fiktion, Da wird so getan, als sei Twitter, Facebook, ich ahnte schon, irgendwann stürzt es immer ab, aber vielleicht kriegen wir es auch wieder. Der tut so, als wenn Twitter, Facebook, alle diese Sachen seien gewissermaßen synchronisiert worden, seien in einer Hand. Und dieses Medium würde jetzt die ganze Welt, auch die Intimität, transparent machen. Also das Evangelium der Transparenz, der vollständigen Transparenz, denn so lautet das Credo dieses Evangeliums, Geheimnisse sind Lügen. Geheimnisse sind Lügen. Also, wir sind auf dem Weg in eine Transparenzgesellschaft, so die erste Diagnose, in eine Transparenzgesellschaft. Unsere Emotionen sollen möglichst gleichgeschaltet werden und der Rest damit auch, meine Damen und Herren. Wie steht es denn? Ist das wirklich so, wie auch in diesem Roman lautstark behauptet? In Parenthese gesagt, meine Damen und Herren, der Roman selbst ist stilistisch sehr schlecht, aber er ist ein idealer Thesenroman. Man kann an dem Roman unendlich viel lernen, wie man gewissermaßen das Stichwort Transparenz wie in einer Gehirnwäsche unters Volk bringt. Also das macht er großartig. Er ist ein guter Journalist, ein schlechter Schriftsteller, aber das Buch ist allemal wert, gelesen zu werden, damit man weiß, wo in etwa die Debatten anzuordnen sind. Meine Damen und Herren, was will ich Ihnen heute zeigen? Ich will Ihnen heute in einem Schnelldurchgang, und der Friedrich hat gesagt, ich habe bis zum Morgengrauen Zeit, die Kulturgeschichte der Medien anhand eines Bildbegriffs kurz erläutern. Und zwar will ich, um Sie nicht allzu langweilen, das in einigen Punkten sehr kurz machen. Die These ist, die Theologie ist avant la lettre eine Medienwissenschaft. Die haben das sehr früh gelernt, wo die Probleme sind. Dann will ich Sie hinweisen, vielleicht kriegen wir das nachher auch noch, wenn noch Zeit ist, technisch hin, auf ein urkatholisches Bildprojekt, von dem Sie alle noch nichts gehört haben, wie ich mal vermute, obwohl es UNESCO-Weltkulturerbe ist. Dann möchte ich Ihnen an einigen Beispielen, eins haben Sie gerade schon hier mal kurz eingespielt gesehen, möchte ich Ihnen zunächst einmal eine Idee nahebringen, dass man sagt, der Vorwurf gegen die Bildmächtigkeit, dass sie uns gewissermaßen ein Stück weit gleichschalten, das mag so sein, wenn es nämlich so ist, dass sie unsere Köpfe wirklich besetzen. Das will ich an einem Film machen, Shame, denn der Protagonist in diesem Film Shame ist besetzt von den Pornografie-Seiten, die er sich Tag und Nacht anschaut. Und seine Birne wird schon ein bisschen weich. Er kommt kaum noch richtig zum Arbeiten. Und die These ist, dass man sagen muss, okay, hier haben wir so ein klassisches Modell. Die Bilder besetzen die Synapsen, schalten sie kurz. Und die These ist, seltsamerweise, die Medien können selbst, symbolisch gewissermaßen, über die Probleme von Medien reden. Das heißt, Kunst kann immer wieder, große Kunst, auch die Probleme einer Mediengesellschaft, deren Protagonist sie selbst ist, kritisch hinterfragen. Das will ich an dem Film Shame, wenn Zeit ist, noch einem wunderbaren Theaterstück aus der ZDF-Produktion, wo eine Lehrerin in einer Schule irgendwann zur Knarre greift und die Leute verpflichtet, endlich mal Schiller zu lesen. Ja, das wäre nochmal ein erzieherisches Modell, vielleicht auch für Konstanz, damit nochmal Schiller gelesen wird. Eine wunderbare Theaterproduktion. Hinweisen will ich kurz dann auch auf die Schwierigkeit der Bilder anhand eines Videos, Home-Video. Sie haben es vielleicht alle oder viele von Ihnen kennen den Film vielleicht. Kennt jemand den Film? Sagt Ihnen das was? Home-Video? Sie schauen überhaupt keinen Schmuddelkram, das ist immer gut so. Ist eigentlich auch eher ein hochpädagogischer Film, der lief im ZDF um 20.15 Uhr, das ist völlig ungefährlich im Unterschied zu den belgischen Pornos. Also, meine Damen und Herren, das wollen wir uns heute jetzt alles schnell anschauen und daraus unsere Schlüsse ziehen. Warum, wie gesagt, erstens, ganz unspektakulär, warum redet ein Theologe über Medien und Medienethik? Aus dem folgenden Grunde, weil die Theologie seit ihren Anfängen eine Medientheorie ist. Ich sage es mal ganz allgemein, die Aufgabe ist, das Fernste nahe zu bringen. Das war immer schon Aufgabe der Theologie, ferner als Gott geht kaum. Das soll nahegebracht werden. Dagegen ist der Amazonas ja wirklich gewissermaßen ums Eck. Das war schon immer Thema der Theologie. Und es gibt spannenderweise, ich behaupte das ja mal, Sie wissen ja, rhetorisch macht man das immer so, man sagt, das ist ja wahnsinnig spannend, ja. Ich weiß gar nicht, ob Sie das interessiert, aber ich wollte es wenigstens mal genannt haben. Es gibt tatsächlich in der Bibel ein Buch, was bereits Medienphilosophie betreibt oder Medientheologie. Schon mal kritisch zu Herrn Friedrich, Medientheorie wirklich betreibt. Und zwar ist das das Buch Ezechiel, meine Damen und Herren. Ezechiel, früher hieß das Hesekiel, aber eigentlich heißt es Ezechiel, das ist ein Prophet. Worum geht's da? Wunderbares Thema. Gott steckt in der Medienkrise, meine Damen und Herren. Es funktioniert nicht. Das Volk, sprich seine Studenten, hören nicht auf ihn, machen alles, ja. So, was ich jetzt auch nicht weiß, ob Sie zum Beispiel jetzt bei Ihrem Computer auf belgischen Pornoseiten unterwegs sind, ja, oder ob Sie gerade hier bei mir sind, kann ich kaum wirklich wissen. Ich unterstelle immer das Beste natürlich. Dass man sagen muss, hier ist das Problem klar genannt, es funktioniert nicht. Strafpredigten, die Gesetze, all das funktioniert nicht. Und dieses Prophetenbuch, Ezechiel, ist die hochintelligente Bearbeitung dieses Themas, das gesagt wird, wie müssen wir damit umgehen? Und was wird jetzt vorgeschlagen? Das ist, ich sage es jetzt mal jetzt schnell abgekürzt, damit wir zu was anderem kommen, das ist so eine Art wirkliches poetologisches Gesamtkunstwerk. Denn in diesem Buch wird jetzt alles ausprobiert. Nicht nur die ermahnende Rede, sondern, damit will ich es bewenden lassen, es werden auch sogenannte Zeichenhandlungen vorgeschlagen. Zeichenhandlungen, das heißt, Sie müssen sehen, das ist so eine Art Theaterstück, was aufgeführt wird. Zwei sind hochberühmt im Alten Testament. Der eine läuft 3 Jahre lang nackt durch die Gegend seiner Stadt, ganz nackt. Das ist sehr außergewöhnlich für die damalige Kultur und soll entsprechend die Menschen zum Nachdenken anhalten. Oder ein anderer, ein hochberühmter anderer Fall, wird gezwungen, von Gott gezwungen, eine Hure zu heiraten, und die Kinder, die dann kommen, dabei ist immer ganz unklar, wer ist der Vater, bei einer Hure ist das auch nicht ganz einfach, da gibt es den alten lateinischen Spruch, Pater semper incertus, das trifft auch Sie zu, auf alle, also der Vater ist immer ungewiss, in dem Fall ist es doppelt, man weiß nicht, woher kommen die Kinder, was will diese Geschichte sagen, was soll das bewirken, also seine Studenten, das Volk Israel, soll im Grunde genommen verstehen, wie man sich fühlt als Gott, wenn sein eigenes Volk anderen Göttern nachsteigt. Deshalb hat er diese sehr, sehr schräge Zeichenhandlung erfunden, dass ein Prophet eine Hure heiratet und mit ihr auch Kinder hat. Also, Sie merken, es wird versucht, nicht nur den Menschen ins Gewissen zu reden, wenn Sie mal versucht haben, Kinder zu erziehen oder wenn Sie sich haben erziehen lassen von Ihren Eltern, dann werden Sie wissen, das funktioniert in der Regel kaum. Ja? Strafpredigen haben noch nie gut gewirkt. Also hier der Versuch, medientechnisch neu anzusetzen. Wir machen Straßentheater. Ja? Das ist bereits im Alten Testament, Straßentheater, bewegte Bilder. Ein Schritt, um aus der Medienkrise herauszukommen. Also das wäre die erste These, meine Damen und Herren. Die Bibel selbst ist hochgradig medienmäßig klug aufgestellt. Es hat eben nicht nur die ermahnende Rede, die Predigt, sondern es kennt auch so etwas wie theateranaloge Formen. Das heißt, was wird in diesen Zeichenhandlungen erwartet, meine Damen und Herren? Es wird erwartet, dass die Zeichenhandlung bei Ihnen ein Verständnis auslöst. Dieses Verständnis muss Sie so treffen, dass Sie in Zukunft anders agieren. Und das kann in der Tat, das können Bilder, auch laufende Bilder, dass Sie bei Ihnen eine bestimmte Form der Einsichtgewinnung auf den Weg bringen, die unter Umständen sehr viel besser funktioniert, als das an anderer Stelle im klassischen ins Gewissen reden funktioniert. Das ist, aber da wird sicherlich in diesem Semester noch häufig drüber gesprochen werden, eine Anverwandlung der sogenannten Speech-Act-Theorie. Das haben Sie sicherlich alle schon mal hier gehört in Konstanz. Sie wissen ja, Sprache kann mehr leisten. Sprache kann nicht nur die Wirklichkeit abbilden, sondern kann auch Wirklichkeit erzeugen. Das war ein Herr Austin, so wie das Auto, kann man sich leicht merken, der das erfunden hat. Und das sind die sogenannten Speech Acts. Ich gebe mal ein klassisches Beispiel. Wenn Sie die Sprache nehmen und Sie sagen, sie soll etwas aufweisen, dann ist es in der Regel so wahr oder falsch. Wenn ich sage, dieses hier ist ein Operationstisch, würden Sie sagen, guter Vorschlag, nicht ganz richtig. Also falsch. Bei den sogenannten Speech Acts gibt es diesen Unterschied zwischen Wahr- und Falschsicht, sondern nur gelingen oder misslingen. Man entscheidet sich nur daran, ob es gelingt. Ein klassischer Speech Act, also ein Sprachakt, ist, ob Sie zum Beispiel heiraten. Jetzt nehmen wir mal zwei nebeneinander, die zufällig nebeneinander sitzen, Sie beide da vorne. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, möchten Sie diese Dame heiraten und umgekehrt, und beide würden jetzt sagen, ja, funktioniert es trotzdem nicht, weil bestimmte Rahmenbedingungen nicht funktionieren, sondern weil das der Fall ist, Sie müssen nämlich die Rahmenbedingungen haben, dass ich Standesbeamter bin, wir hier in einem Standesamt sind und entsprechend die Rahmendaten sind, dann funktioniert es. Sonst kann ich Ihnen voll alles versprechen hier vorne, sondern da sind es an bestimmten Regeln gebunden. Was ich will, ist, dass man sagt, diese Form ist immer noch sehr stark sprachlich organisiert bei Austin. Mir ist es da wichtig zu sagen, Bilder selbst können handeln. Bilder selbst können handeln, ohne dass sie sprechen müssen. Bilder handeln, da hat, ich glaube vor einem Jahr war es, der kommt zum Finale hierhin, Horst Bredekamp, ein Kunstwissenschaftler, diese These noch einmal scharf gemacht, dass man sagt, ja, Bilder können auch handeln. Sie können in der Tat eine neue Sichtweise auf die Wirklichkeit bewirken. Bilder können so stark sein, dass sie sich sogar diesen dort ausgelebten Strukturen, den Gesten entsprechend, versuchen zu inszenieren. Das, wie gesagt, war der erste Punkt, meine Damen und Herren. Also, Sie sollten immer daran denken, wenn über Medien die Rede ist, auch die Theologie, die älteste Wissenschaft vielleicht überhaupt, wir wissen es nicht so genau, auch sie ist bereits eine Medienwissenschaft. Dann möchte ich Sie einmal auf ein Projekt hinweisen. Ich will es jetzt nicht medienmäßig machen, weil wir dann nachher keine Zeit mehr haben für den Diskurs. Aber doch wenigstens kurz einmal darauf hinweisen, meine Damen und Herren. Es gibt, wenn Sie nächstes Jahr den Urlaub planen, das Disneyland in den Alpen. Und zwar haben Sie schon mal etwas von den Sacrimonti gehört. Kennt das überhaupt jemand? Sacrimonti? Sehen Sie, das ist der gute Protestantismus, müssen Sie ja auch nicht kennen. Das war ein Projekt der Gegenreformation. Ja, vorgestern hatten wir Reformationstag. Jetzt sollten wir vielleicht auch mal an die anderen wieder erinnern, an die Gegenreformation. In diesem Zuge der Gegenreformation, es war sogar früher etwas gestartet, ist das auf den Weg gebracht worden. Es war ein Franziskanerpater, Bernardino Carini, der irgendwann, ich will das jetzt abkürzen, aus dem Heiligen Land hinaus musste wegen Unruhen. Und damit waren die Wallfahrten nach Jerusalem unmöglich geworden. Was hat er gemacht? Das ist ja blöd, hat er gesagt. Wir erfinden Palästina neu, und zwar in Norditalien. 80 Kilometer nordöstlich von Mailand fand er, wie er meinte, eine Landschaft, die genauso aussähe wie Palästina. Ja, die anderen wussten nicht, wie es aussah, deshalb konnte man das natürlich fein insinuieren. Und dann hat er tatsächlich auf 7 Hügeln, das ging über wirklich Jahrzehnte, hat er mehr oder minder Klein-Jerusalem nachgebaut. Klein-Jerusalem nachgebaut, auch ganz pädagogisch. Da konnte man dann sehen, wie Maria nähen lernte und so weiter. Das war ein Projekt, was mit der Bevölkerung unternommen wurde. Das waren lebensgroße Figuren mit Echthaar. Das sah alles zwar dann aus wie Norditalien, aber es war ganz klar, es wurde gewissermaßen die Passionsgeschichte, die ganze Geschichte Jesu, die ganze Geschichte von Maria wurde dort nachgebaut. Und dann konnten sie, wunderbar, durch kleine Gucklöcher konnten sie dann in die Häuser sehen und was da so passierte. Ja, das war die erste Piepshow, die es überhaupt jemals gegeben hat im natürlich religiösen Kontext. Ja, sie hatten wirklich klassisch, sie schauten da durch und sahen, wie Maria näht. Ich habe da auch noch ein Filmbeispiel, Sie müssen das jetzt einfach glauben. Ein UNESCO-Weltkulturerbe, das wird inzwischen mit viel Geld instand gehalten. Lustigerweise kennt es niemand. Es kennt es niemand. Ein befreundeter Filmemacher hatte da mal für den Saarländischen Rundfunk einen Film drüber gemacht. Es hat nicht sehr viel zur Bekanntheit beigetragen. Also, was ich damit sagen will, der Katholizismus, meine Damen und Herren, hat das Kino erfunden. Der hat das Kino erfunden sehr, sehr früh, als der Versuch zu sagen, wir müssen Bilder produzieren, die den Menschen so stark ins Gemüt eingepflanzt werden, dass es entsprechend funktioniert. Ein neuer, weiter Schritt. Dann, meine Damen und Herren, ich lasse das mal rumgehen, gibt es tatsächlich in den Privatstuben des Papstes ein wunderbares Bild eines leider unbekannten Malers, wo Sie sagen können, die katholische Kirche hat auch noch das Fernsehen erfunden. Denn dort hat ein Maler ein Sujet erfunden, wo ein Papst, Pius V., betet um die sogenannte Seeschlacht von Lepanto. Also, die christlichen Mittelmeermächte, angeführt von Spanien, kämpften gegen die Flotte des Osmanischen Reiches und er betet und er will wissen, wie es steht. Und dann ist es wirklich wunderbar, ich lasse es mal rumgehen. Dann kommt ein Engel, nimmt einen Vorhang weg und dann sieht man da einen Bildschirm, wie es in der Schlacht von Lepanto wirklich steht. Also die Armada des Osmanischen Reiches wird wirklich geschlagen. So, Sie merken schon, der Katholizismus war überall sehr früh dabei. Während wir Protestanten doch in der Regel mit den Bildern so unsere liebe Not haben. Ich bin von Hause aus Calvinist. Man kann nicht gerade behaupten, dass der Calvinismus eine arg bilderfreundliche Kultur gewesen ist. Ich will aber jetzt nach diesem kleinen Zwischenschritt zur Kulturgeschichte Ihnen einfach mal einen Film jetzt kurz einspielen, um die Fallhöhe zu zeigen, die hier zu besprechen ist. Vielleicht können wir uns nur zunächst einmal über die Situation noch verständigen, meine Damen und Herren. Welche Situation haben wir? Was ist das Typische der aktuellen Mediensituation? Es ist ja nicht mehr der Fernseher und es ist auch nicht mehr das Kino selbst, sondern es ist die Vielfältigkeit der Medienangebote. Sie können sagen, dass lange Zeit, wenn man über Medien geredet hat, gab es drei Modelle. Es gab das klassische Bild, das war die alte mythische Darstellung. Gott hat einen festen Platz. Und das bleibt auch so und die Menschen haben ihren angestammten festen Platz. Es ist eigentlich eine ewige Wiederkehr desgleichen, ein feststehendes Bild. Das ist das uralte mythische Verständnis der Medien gewesen. Dann vor allen Dingen durch das Judentum und das Christentum hat es eine sogenannte Temporalisierung dieser Struktur gegeben. Das Bild wurde zur Linie. Jetzt war es so, dass die Geschichte plötzlich erfunden worden ist, die es ja so nicht gab. Die Geschichte wurde erfunden und sie hatte ein Ziel, ein Telos, auf ein Ziel hin. Das war eine Linie. Auch nachdem Gott tot war, ist das ein Stück weit immer noch geblieben worden. Wir haben uns immer angewöhnt, von der Zukunft her zu denken, auf ein Ziel hin. Ich glaube, für die neue Situation ist dieses Bild der Linie nach dem Bild zu ersetzen, wiederum durch die Idee eines Schwarms, meine Damen und Herren. Wir sehen nicht mehr die Idee einer Linie, die auf ein Ziel hin ist, sondern Wir haben so viele Angebote, die Geschichte scheint im Postis zwar zu Ende zu sein, dass die Angebote uns eher verstopfen. Alles scheint gleich wichtig und gleich unwichtig zu sein. Also, für einen Sinn brauchen Sie immer noch eine Rundung. Hier scheint es momentan doch so zu sein, dass wir eher in einer Art Schwarmintelligenz versuchen, uns einen Reim darauf zu machen, aber im Grunde genommen kein klassisches Bild mehr produzieren, was eine in sich geschlossene Rundung hat. Und Sie können jetzt sagen, warum nehme ich jetzt den Film Shame? Der Film Shame problematisiert dieses Thema. Sein Kopf ist verstopft, weil er, wie gesagt, der Protagonist in diesem Film ununterbrochen von den Pornoseiten, mit denen er sich beschäftigt, im Grunde genommen überfordert ist. Shame heißt der Film von Steve McQueen, meine Damen und Herren, in dem der Hauptdarsteller Brandon, gespielt von Michael Fassbender, übrigens ein sehr schöner Mann, ich kann Ihnen den Film nur empfehlen, der auf dem Festival in Venedig als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, von seiner Sexsucht herumgeworfen wurde und schlaflos in New York herumtigert. Der sich dann Huren in seine wirklich schrecklich cleane Wohnung einlädt, auch den Computer im Büro mit Schmuddeldateien für Netzhaussex versifft. Mich stört es nicht. Okay. Wir sind alle schlaflos. Das ist nämlich das Problem der neuen Medien. Ja, können wir das Thema gleich aufnehmen. Wir sind alle schlaflos, weil sie ja in der Tat in meiner Generation, Herr Friedrich wird es bestätigen, wir hatten noch irgendwann mal Sendeschluss. Und in Bayern kam um 12 Uhr die Nationalhymne. Mann, das waren noch Zeiten, ja. Also das ist alles nicht mehr der Fall, ja. Ich hatte meine Lebenspartnerin, die dauernd in der Nacht den Fernseher anmachte. Ich finde, es gibt wirklich keinen größeren, wirklich muss man sagen, Horror, ja, als wenn das einer tut. Also wenn Sie das Ende einer Beziehung, Herr Pfeifelmann, immer nachts den Fernseher mal wieder anmachen, das terrorisiert so stark, irgendwann geben Sie sich geschlagen. So, meine Damen und Herren, also wie gesagt, auch das ist, glaube ich, typisch, wir können nicht mehr schlafen. Wir können unter Umständen immer weniger Ruhe finden. Ich komme jetzt etwas vom Thema ab, bin aber gleich wieder drin, weil das ist ganz spannend. Sie können sagen, in den letzten 20 Jahren ist der durchschnittliche Schlaf, das gibt sehr gute empirische Studien in Amerika, um 1,5 Stunden zurückgegangen. Ja? Während in den 80ern die Deutschen, ich bin Holländer, wir haben immer länger geschlafen, 8 Stunden oder 8,5 schliefen, schläft heute der Durchschnittsdeutsche 6,5 Stunden. 6,5 Stunden, das hat sicherlich auch mit unter Umständen einer sehr starken Influenza durch Bilder zu tun, die einen nicht loslassen, dass man nicht mehr abschalten kann. Man kann offenbar nicht mehr wie in Abrahams Schoß schlafen. Ich muss aber schnell wieder jetzt zurück zu meinem Protagonisten. Was macht er zur Triebabfuhr, meine Damen und Herren, wir alle? Er geht joggen. Ja? Das ist das Einzige, wo er versucht, so stark zu schwitzen, dass er an nichts anderes mehr denkt. Das ist wirklich sehr schön. Der Film hat eine 3-minütige Kameraeinstellung, wo die Hauptfigur beim Joggen verfolgt wird. Ja? Der joggt einfach durch New York, dadurch ist prima. Ja? Und das ist sehr, sehr selten. Keine schnellen Schnitte, sondern 3 Minuten bleibt die Kamera drauf und folgt ihm, wie er gewissermaßen die Bilder kaputt rennen will. Er will ja nichts anderes. Er will die Bilder gewissermaßen aus seinem Kopf herausschwitzen. Prompt, einmal verliebt er sich. Was passiert da genau? Da kann er nicht. Ja, das ist die einzige Situation, wo sein Glied den Aufstand verweigert. Die Krise ist da. Er versucht es nicht mehr wieder mit einer festen Beziehung. Er geht noch in der gleichen Nacht in einen Darkroom und so weiter, aber schauen Sie selbst. Bis hierhin liest sich, meine Damen und Herren, diese Inhaltsangabe wie ein Abgesang auf den Titel Shame. Bereits die ersten Szeneeinstellungen zeigen mehrfach völlig schamfrei, das ist wirklich eine der ersten Einstellungen, das männliche Geschlecht des Hauptdarstellers. Nichts, wofür sich der Hauptdarsteller schämen müsste, wenn es nicht Ich glaube ja nichts mehr, wenn es nicht natürlich getürkt ist, ja? Wenn da nicht irgendein Prachtexemplar aus der Sammlung der Rechtsmedizin dort zum Einsatz gekommen ist. Diese, bitte? Genau, Buddy-Double, ja. Sie sehen, Herr Friedrich, so ist es, ja. Diese übrigens nie an einen Pornofilm erinnernde Schamfreiheit wird im ganzen Film durchgehalten. Ja, als wolle der Regisseur die alte Verschränkung von Scham und Sexualität ein für alle Mal durchkreuzen. Im Griechischen, für diejenigen von Ihnen, die aus dem Griechischen, aus dem humanistischen Gymnasium kommen, sei erinnert, dass im Griechischen Scham auch Genitalien bedeutet. Aufgeschreckt wird der Protagonist durch den Besuch einer jungen Dame, nicht einer alten Dame, nämlich seiner Schwester, die seinen cleanen Alltag durcheinander bringt und den Bruder während einer Gesangseinlage in einer Bar, sie tritt in einer Art Marilyn Monroe Reloaded Nummer auf und strahlt dabei wirklich eine unglaubliche Aura aus, in die Scham treibt. Er macht gar nicht hinschauen, er schämt sich für seine Schwester, einer, der sich nie schämt. Und er ist gleichzeitig gerührt, gespielt von Carey Mulligan, eine wirklich wunderbare Schauspielerin. Diese Schwester, deren, das ist wichtig für den Film, deren vernarbte Schnitte auf dem Oberarm, sagen wir mal, von einer gewissen Instabilität zeugen, macht Brendan dann plötzlich auf seine Sexobsession aufmerksam. Es kommt zum Streit, seine Schwester fordert von ihm, er solle sie gefälligst auf sie aufpassen. Da hat man natürlich als Theologe es einfacher, man erinnert sofort Kain und Abel. Ja, wenn man das nicht mehr weiß, hat man da ein Problem, wenn man es nicht versteht. Er verlangt von ihr, die Wohnung zu räumen, schmeißt sie eigentlich raus, geht auf Tour und hört erst gegen morgen das Handy ab. Jetzt versuchen wir mal, ob wir das technisch hinkriegen. Ist doch immer wieder spannend. Das sieht gut aus. Wenn es knackt, ist es immer, das Gerät lebt. So, meine Damen und Herren, bevor Sie jetzt vollständig wegschlafen, lassen wir diese schöne Frau hier gewissermaßen zum Abschied winken. Ja, sie winkt mit den Augen, wie Sie sehen, ja, klappt aber nicht, er geht raus. Was haben Sie bei dem Film alles erkannt, meine Damen und Herren? Es war das Handy, es war das iPhone 4, Generation 4 haben Sie erkannt. Was haben Sie noch erkannt? Es war übrigens tatsächlich echtes Rinderblut haben die benutzt, weil das scheint besser zu funktionieren, wenn man das macht. Aber das Entscheidende ist, welches Bild wird inszeniert zum Schluss? Was haben Sie entdeckt? Ein ganz klassisches Bild aus der Ikonografie, wird reinszeniert. Welches? Jetzt müssen Sie auch noch antworten, das ist eigentlich ja gar nicht so vorgesehen, ja. Welches Bild? Haben Sie irgendwie ein Bild erkannt aus der klassischen Ikonografie, was zwar gedreht ist, gespiegelt ist, aber ganz klassisch, es war so lang in der Einstellung. Bitte? Ja, aber ich meine so ein klassisches Bild aus der Ikonografie, was wir alle kennen. Ja, genauer. Welches? Ja, ist richtig. Ist richtig. Richtig. In der Tat, also die klassische Pietà-Szene, ja, in der Tat, also wo normalerweise der tote Jesus auf dem Schoß der Mutter sitzt, ein klassisches Bild der Ikonografie, wird hier umgespielt, ja, es wird umgespielt, es wird reinszeniert, es ist der Mann und es ist jetzt Mutter und Sohn, sondern es sind Geschwister, aber es ist in der Tat ganz genau die gleiche Szene und auch die gleiche Verzweiflung. Ganz zum Schluss, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, als er dann zusammenbricht, kommt ganz vorsichtig, was hat er gesagt? Ja, Herr Friedrich hat die jungen Ohren, ja, Gott hat er gesagt, aber natürlich so verballhornt, damit es nicht allzu offensiv wirkt, mein Gott, ja, und dann eine klassische Selbstentsocklung, er legt sich hin und das Spannende an dem Film ist, das habe ich hier gestoppt, die lädt ihn ein, zu begleiten. Der Film tut so, als wenn das in New York an jeder Stelle passiert. Passiert nicht, das darf ich Ihnen mal so sagen. Aber der Film tut so, um einfach wirklich zu sagen, im Gegenteil, wenn Sie in New York 7 Sekunden eine Frau anstarren, darf sie sie wegen sexueller Beleidigung sogar anzeigen. Also in diesem Film ist es etwas anders. Das Spannende ist, er geht. Der geht, lassen wir es dabei. Spannend wäre zu untersuchen, warum der Film genau diese klassischen Bilder nimmt, die einen wirklich entsprechend das Leiden darstellen und eine Conversio, also eine Umkehr, inszenieren. Offenbar gibt es solche starken Bilder, die auch in modernen Filmen eingesetzt werden, um so etwas wie eine Umkehr, eine Neuausrichtung der Person zu leisten. Es ist die einzige zärtliche Szene des ganzen Films, als er mal mit den unfassbar langen Fingern über die doch, wie soll man sagen, malträtierten Unterarme seiner Schwester fährt. Das ist die erste wirklich sympathische, empathische Szene überhaupt. Also These wäre es, dass man in der Tat auch in Medien über Medien selbst reflektieren kann. Und das ist ein klassisches Beispiel, um zu sagen, hier wird in einem Film auch Medienkritik betrieben. Also der Film selbst als Medium wird hochgradig selbstreflexiv auf die Möglichkeiten befragt, es anders zu machen, meine Damen und Herren. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, ich will deshalb nur noch ganz kurz ein zweites Modell Ihnen wirklich vorstellen, ohne Filmbeispiel, das machen wir jetzt ganz schnell, eine Theaterproduktion, da ist so ganz klassisch eine Theater-AG, und das spielt in Kreuzberg, ist damals in dem Kreuzberger Stadttheater dort auch uraufgeführt. Und Sie ahnen schon, es ist alles dort, der ganze Melting Pot Kreuzberg taucht da auf. Keiner hat Lust natürlich, die Machos spotzen und machen alles. Und dann durch Zufall fällt aus der Tasche eines Obermachos fällt eine Knarre heraus und die Lehrerin ergreift die Möglichkeit, nimmt die Knarre und zwingt die jetzt endlich, Schiller zu lesen und zu spielen. Und das funktioniert. Und das ist wirklich Wahnsinn, was da umgestrickt wird. Machos, die sich in die Hose pissen, Frauen, die ihr Schleier ablegen und so weiter und so weiter. Ist von einer Muslim übrigens geschrieben worden, das ist ganz wichtig, um das wenigstens zu wissen. Also, dass man gesagt hat, ein spannender Film, das mit Gewalt auf etwas anderes hingewirkt wird. Das ist eine insofern spannende These, da kann ich Sie nur sehr kurz mit quälen. Es gibt einen hochberühmten Aufsatz von Walter Benjamin über den Ursprung der Gewalt. Und da hat er mal gesagt, Gewalt ist immer zu verwerfen, nur an einer Stelle nicht. In der Erziehung, sei es göttliche Erziehung, sei es in der Erziehung, wo die Gewalt dazu dient, Freiheit zu konstituieren, also Freiheit zu verwirklichen, ein neuer Blick auf die Welt. Dann sei auch die Gewalt rein, dann sei sie rein, also keine schmutzige Gewalt, einzig zu dem Zweck, Freiheit auf den Weg zu bringen, also positiv auf andere und so weiter bezogen zu sein. Nur erwähnen, meine Damen und Herren, will ich noch, dass natürlich auch, wie in dem sehr bekannten Fernsehfilm Home Video, es auch manchmal nicht gut ausgehen kann, wie in dem Film Shame. Dort ist es so gewesen, dass ein pubertierender Junge eine Onanie-Szene selbst filmt als Selfie und dabei dummerweise auch noch den Namen einer Mitschülerin stammelt, als er kommt. Und Sie ahnen schon, was jetzt alles passiert. Der Film gerät in die Hände eines nicht so netten Freundes, der das prompt im Intranet der Schule postet. Und jetzt ist die Scham so schlimm, dass der Film versucht, irgendwie Auswege aus dieser Verzweiflung des Jungen zu zeigen und es misslingt. Der erschießt sich am Hamburger Hafen. Also das Mobbing über das Video ist so stark, dass er keinen anderen Ausweg mehr findet. Also, wir können gewissermaßen auch die Medien zur Gewalt einsetzen. Die Bilder können so stark sein, dass unter Umständen sie bis zum Selbstmord führen. Meine Damen und Herren, vielleicht ganz zum Schluss nur noch ein paar Punkte dazu. Ganz wichtig, finde ich, ist, dass man sich deutlich macht, es geht nicht in der Medientheorie darum, die Medien selbst zu verdammen. Das kann nicht im Grunde genommen Aufgabe der Medientheorie sein, das ist mir zu einfach. Also alle diese Theoretiker wie Byung-Chul Han, wie Virilio, wie Wilhelm Flusser sind im Grunde genommen eigentlich immer zu einseitig in der Bewertung der Medien, sondern es ist die Frage, wie wir mit den Medien richtig umgehen. Also ich plädiere, um es kurz zu sagen, für eine Entdämonisierung der Medien, sondern für einen richtigen medienethischen Umgang mit Medien. Dass wir also gewissermaßen uns nicht mit den Bildern verstopfen, sondern versuchen schon auch selektiv zu sein. Das war immer schon die Aufgabe der Sinnstiftung. Sinn ist immer selektieren, unterscheiden, auswählen, zu einem ganzen sinnhaften Gefüge zusammenfassen. Also Entdämonisierung ist ein in der Tat wichtiger Punkt der Medienethik, die den Umgang mit diesen Medien fördert. Dann freilich ist ebenso wichtig zu wissen, wie stark Medien oder Bilder in unserem Fall die eigene Identität prägen, sodass dass es wichtig ist, in der Medienbildung zentrale Bildprojekte sich anzuschauen und wie Bild auch wirken. Denn nur wenn wir wissen, wie Bilder wirken, können wir auch souverän mit ihnen umgehen. Also die Wirkkraft der Bilder muss in der Tat sehr genau untersucht werden, denn die Bilder können alles. Sie können einen zum Himmel hoch jauchzen bringen, sie können einen verführen, sie können politisch instrumentiert werden. Also wichtig ist in der Tat auch in der Ausbildung, nicht nur in der Schule, in der Universität, in der Medienethik, die Kunst, einen richtigen Umgang mit den Bildern einzuüben. Das gelingt nur, wenn man sie nicht verdammt, sondern wenn man sehr genau, auch kriteriell versucht, Stärken und Schwächen der Bilder sich deutlich zu machen, meine Damen und Herren. Ich bin genau in der Zeit geblieben. Herr Friedrich hatte mir gesagt, 20.34 Uhr muss ich stoppen. Sie merken, das klappt prima. Es ist 20.34 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie so ruhig den Film angeschaut und mir so widerspruchsfrei bis hierhin zugehört haben. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Rüsing. Ich glaube, die größte Irritation für die Studenten, die bei mir sind und heute Abend hier sind, ist in der Tat, dass jemand auf mich hört.
Ja, ich bin das.
Das ist unglaublich. Ich glaube, das ist auch für mich ein Erstmaligkeitserlebnis und geradezu überwältigend. Und das war kein Bild.
Nein, das war kein Bild. Nee.
Gut, aber die Bilder wollen uns ja beschäftigen. Bevor Sie sich vielleicht gefasst haben und Ihre Fragen formulieren können, ich warte noch ein bisschen, stelle ich mal eine.
Ja.
Sie sagen, Medienethik, dazu gehört, wie es sich in der Ethik gehört, ein kompetenter Umgang mit den Dingen. Was bei der Ethik immer ein bisschen vergessen wird, ist, dass es eigentlich ein Programm ist, sich selbst zu formen.
Ja, richtig.
Ja. Und wie tun wir das denn mit den Bildern? Sie sagen zwar, wohin es führen soll, Sie sagen, da soll was passieren. Mhm. Können Sie uns ein Beispiel geben, wie man denn einen kompetenten Umgang damit erwerben könnte? Außer, dass man diese Vortragsreihe besucht natürlich.
Und das ist natürlich die Voraussetzung schlechthin.
Ja.
Na, ich würde schon sagen, dass man versucht, auch diätetisch im Umgang mit den Medien zu sein. Immer mal einen Tag die Medien gar nicht benutzt. Also eine bilderfreie Kontemplation. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag. Einmal eine wirklich vollständig bilderfreie Kontemplation. Fahrradfahren zum Beispiel. Handy vergessen. Mutti nicht anrufen, ja? die sich dauernd Sorgen macht. Ich meine, das ist ja auch so was Schreckliches, ja, dass die Mütter immer genau wissen wollen, wo man gerade ist. Ja, sollen doch mal die Kinder in Ruhe lassen, ja, und lassen sie auch ihre Mütter mal mehr in Ruhe. Also, dass man wirklich sagt, dass wir versuchen, ein Stück weit aus dem Schwarm immer mal auszusteigen, qua Muße. Qua Muße. Ja, also ich würde immer sagen, Ethik, Medienethik in dem Sinne ist auch ein starkes Plädoyer für die Muße. Ja, nicht Muss, sondern Muße. Schreibt sich ähnlich, ist was ganz anderes. Also, dass man aussteigen kann, dass man kann es auch, wir sind hier an der Universität, muss man immer sofort wissenschaftlich sagen, Vita Contemplativa, meine Damen und Herren. Nicht nur Vita Activa, sondern die Vita Contemplativa ein Stück weit anzunehmen.
Für den Nicht-Lateiner nicht nur das tätige Leben, sondern auch das Nachdenkliche.
Genau.
Soll es sein.
Ja. Ja, so sollte es vielleicht sein. Und wie gesagt, hinsichtlich der Medien, hinsichtlich der Bilder, glaube ich, wie kann man es am besten zum Beispiel in Seminaren einüben, wie die Identifikationen mit Bildern passieren. Sie passieren zum Teil ja quasi subkutan. Ich würde immer sagen, das merken Sie schon immer, der Anhänger der Kunst, der sagt, wir können ja nicht die Medien selbst verdammen, sondern sie haben ja große Lustbeiträge, wie in der Kunst und so weiter. Sondern die Stärke der Kunst ist, im Unterschied zur ununterbrochenen Bedudelung, ja, und zum Bilderstau in den Synapsen, ist, dass sie in der Kunst das Verweilen lernen können. Und ich würde sagen, Medienethik ist die Kunst, auch Bilder sehr genau zu schauen. Und zum Beispiel können Sie das machen, indem Sie solch einen Film ununterbrochen stoppen, sich genau anschauen, wie ist er konzipiert. Sie lernen unendlich viel, das sind wirkliche Künstler, die verstehen ihr Handwerk perfekt. Und dass man da insofern versteht, dass man die Bilder wirklich in ihrer Wirkkraft kennenlernt und ihnen nicht ausgeliefert ist. Das ist ein altes Aufklärungsprojekt. Dafür gibt es Universitäten im Grunde genommen, um das ein Stück weit wirklich zu leisten. Was ist Kunst? Das ist mir ganz wichtig. Kunst ist eine Betroffenheit in der Distanz. Das ist die Stärke der Kunst. Ja? Auch in der Popkultur, in der allgemeinen Kultur, auch in der Hochkultur. Sie wissen immer, ich identifiziere mich jetzt mal mit dieser Hauptfigur, aber Sie wissen ganz genau, dass Sie weder wie Herr Fassbender aussehen, noch dass Sie Herr Brennan sind. Und trotzdem können Sie gewissermaßen durch die spielerische Identifikation mit einer Figur genau dieses lernen. Was lernt er da eigentlich? Welchen Prozess macht er durch? Wie geht er damit um? Und was muss passieren? In dem Fall, das ist auch wieder ganz klassisch, es muss was Dramatisches passieren. Also wenn es hochdramatisch ist, muss auch was Dramatisches passieren. Die Schwester macht ihren 27. Selbstmordversuch. Und jetzt greift er ein und es hat so den Eindruck, als würde er lernen, wieder ein Stück weit zu verstehen, was Bindung wirklich, wirklich ist. Das kann man lernen und das ist die Kunst. Ich würde mal sagen, wenn Sie mich so direkt fragen, vielleicht ist die Kunst die letzte Rettung. Vielleicht ist sie wirklich die letzte Rettung. In die Kirche gehen Sie nicht mehr oder kaum noch. Ja, es gibt kaum noch Institutionen, die in diesen Fragen etwas leisten. Die Kunst selbst, das hat sie aber immer getan. Auch schon als die Kirche sie noch bezahlte, hat sie das schon ein Stück weit getan. Und vielleicht ist die Kunst jenes Moment, was einen noch verweilen lässt. Ich falle mir jetzt selbst ins Wort, ich neige immer dazu, auf eine Frage nochmal 2 Stunden zu reden, aber ich versuche es knapp zu machen. Das Problem der Kunst, ich sage es Ihnen gleich, bevor das jemand sagt, das Problem der Kunst ist, dass sie auch selbst stark durch die Ökonomisierung betroffen ist. Ja? Die Kunst, zum Beispiel die bildende Kunst, ist heute so verseucht vom Geld, dass ich kaum noch das Moment des Auratischen, des Anderen, des Fremden, des Geheimnisses zum Teil wahrnehmen kann. Ja? Man hat den Eindruck, es geht nur noch um den Ausstellungswert der Bilder, aber nicht um den Wert der Bilder selbst, der im Grunde genommen eigentlich der Ökonomie zuwiderläuft. Und das ist ein Stück weit in der Filmkultur nicht, weil es gibt solche Filme wie Shame und ich könnte Ihnen viele Filme zeigen, die das entsprechend machen.
Da ist nur ein Haken.
Ja, ich fürchte schon.
Um die Pietà zu erkennen, muss ich wissen, dass es eine gibt.
Ja. Ich ahnte ihn schon. Ja,
ja. Wenn Sie, was weiß ich, mir fiel vorher zum Beispiel ein Filme von Peter Greenaway.
Ja,
zum Beispiel. Das sind alles holländische Meister, die er inszeniert in, wie heißt es, der Koch, der seine Frau und ihr Liebhaber.
Genau, der Bauch des Architekten. Genau.
Ja. Das sind alles Bezugnahmen auf die gesamte Kunstgeschichte. Der Spaß an dem Film, wenn man ihn schaut, entsteht natürlich nicht wenn allein, aber auch genau daraus, dass man diese Bezüge dekodiert, dass man dieses Spiel erkennt, das der da treibt. Ein schönes Glasperlenspiel. Und das haben wir umgekehrt in der Literatur auch. Literaten spielen immer mit Bezügen auf andere Literatur. Was machen wir denn in Gottes Namen, wenn wir bezuglos sind? Wenn wir überhaupt nicht mehr erkennen können, woher es kommt, dann haben die sich da sowas Schönes ausgedacht und der Einzige, der es hier erkennt, sind Sie.
Ja.
Das ist und dann, bitter. Ja. Das ist bitter, ja. Für Sie mehr als für uns, weil wir merken es ja nicht. Aber da sehe ich den Haken.
Ja, ja.
Da sehe ich wirklich das große Problem. Wir erkennen nicht mehr, woher wir kommen.
Also ich stimme Ihnen schon wieder
Potsdamer.
Ja, ist schon wieder zu. Und zwar in der Tat, es gibt einen wirklichen, zum Teil schon einen Bruch hinsichtlich dieser Dechiffrierungskünste. Ja? Also zum Beispiel, ich halte immer eine Vorlesung Theologie für Germanisten in Würzburg, weil die Germanisten in den Romanen gar nicht mehr kapieren, das ist der barmherzige Samariter, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Sie erkennen es einfach nicht mehr und wissen gar nicht, was hat sich der Autor wirklich dabei gedacht. Ja? Also Malte Lauritz Brigge zum Beispiel. Ja? Muss man wissen, das muss man erkennen, sonst kapieren Sie überhaupt nicht, wie das funktioniert. Gleichwohl würde ich immer noch sagen, bin ich etwas optimistisch, weil wir haben das in einem Projekt mal länger verfolgt, die sogenannten Base, also die Foren im Internet. Da ist erstaunlich, wie viel doch noch erkannt wird. Ja? Und wenn die Jahreszahlen dann treffen, muss man immer sagen, doch, irgendjemand erkennt es in der Regel schon noch. Ganz so weggebrochen ist es nicht. Aber da ist wirklich eine absolute Gefahr. Spannend wäre, Friedrich, ob die Bilder nicht trotzdem funktionieren, obwohl wir es nicht verstehen. Ja, das wäre das Angebot.
Das war letzte Woche dran.
Ja,
sehen Sie, Archetypus.
Das ist das,
Pietà ist ein Archetyp.
Ja, dass man sagt, es gibt archetypische Bilder, die funktionieren, ob du das nun willst oder nicht. Ja, sondern du bist berührt und denkst, das ist ja schrecklich. Ja, und muss ich mal besser aufpassen auf meine Schwester. Ja, die tickt auch manchmal ein bisschen schräg rum. Ja, dass es wirklich auch noch funktioniert, wenn solche Archetypen zum Teil angesprochen werden. Aber jetzt der Studiosus.
Können Sie sagen, was ungefähr angefangen hat mit der Bildervergessenheit?
Wann es angefangen hat mit der Bildervergessenheit, wenn ich Sie richtig verstanden habe, trotz Hand vor Mund, Herr Hillmann. Wann ging es los mit der Vergessenheit der
Bilder? Also ich würde sagen, schon 25 Jahre. Also ich bin schon lange dabei im Gewerbe. Ich bin schon über 30 Jahre, ich bin irgendwie Ende der 70er Semester, 80. Semester oder irgendwie sowas habe ich gerade. Da würde ich sagen, das nimmt schon zu. Es ist übrigens landschaftlich oder mannschaftlich unterschiedlich. Ja. Ja. Es gibt einen starken Traditionsbruch in der ehemaligen DDR, das ist tatsächlich so. Ja. Aber Hamburg ist nicht besser, sage ich immer. Ja. Die westdeutschen Bundesländer sollen man nicht so tun, aber selbst im frommen Bayern, ja, also ich habe meinen Lehrstuhl in Würzburg, kann ich nicht voraussetzen, dass die wissen, was der barmherzige Samariter das Gleichnis, wie das geht. Kann ich nicht mehr voraussetzen, sondern muss ich jedes Mal kurz sagen. Ja. Also selbst dort geht das ein Stück weit zurück und dann ist immer nur die Frage, Warum funktioniert es trotzdem? Und dann kann man immer nur sagen, naja, weil offenbar diese Bilder schon so stark Ferment unserer Kultur sind, ja, dass sie gewissermaßen letztlich zum Stoff unserer Kultur geworden sind, dass es deshalb vielleicht trotzdem funktioniert. Also ich bin da etwas optimistisch, aber ganz sicher bin ich nicht.
Es gibt ein Forschungsprojekt,
das lief bislang ZKM, Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, sind, glaube ich, jetzt weitergezogen nach Salzburg, wie auch immer. Da ist eine Doktorarbeit entstanden, ein Kommunikationsdesigner hat typische europäische Architektur in Illustrationen sozusagen auf ihren rudimentären Bestand heruntergebrochen. Mhm. Ja. Und diese Bilder wurden Probanden gezeigt und dabei hat man Hirnströme gemessen und da oben reingeguckt. Also da arbeiten Künstler, Gestalter und Hirnphysiologen zusammen. Und man weiß, wann sozusagen das Bewusstsein einschaltet in einer Wahrnehmung und was sozusagen vor dem Bewusstsein bereits aufgenommen wurde. Und die konnten nachweisen, dass bevor das Bewusstsein einschaltet, unabhängig übrigens davon, ob ein Proband Architektur oder Kultur kunstgeschichtlich geschult war, ein Wiedererkennen dieser Grundformen da war. Und die Gegenprobe war, man hat den gleichen Krempel Chinesen gezeigt und da war nichts. Ja. Also, das.
Die bauen ja auch alles nur nach.
Das ist na klar. Und Pagoden. Wie auch immer, das könnte ein Indiz sein. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen, aber es könnte ein Indiz dafür sein, dass bestimmte Kulturbestände tatsächlich vererbt werden, geradezu. Ja, also, dass wir sozusagen ein gewisses kulturelles Wissen sogar dann, wenn wir gar nicht darüber verfügen, insofern ist das. Begriff Wissen falsch. Also sagen wir mal, bestimmte kulturelle Daten quasi weitergegeben werden und unsere Wahrnehmung bereits prägen, vorbewusst. Ja. Vielleicht ist das so ein Moment, der da drin steckt.
Ja, richtig. Es gibt in der angelsächsischen Religionsphilosophie auch so ein Theorem, Meme, dass sie sich tatsächlich weiter vererben, wie der Dworkin und solche Leute sagen. Vielleicht hilft noch ein anderes Argument, dass man sagt, bestimmte Prägungen sprechen die Emotionen ein Stück weit idealtypisch an. Ja? Und das sind Gesten, die übertragbar sind und deshalb wiedererkannt werden. Jeder hat das schon mal gehabt. Schoß, Kopf auf dem Schoß der Mutter. War völlig verzweifelt. Ja? Dass im Grunde genommen solche Bildmodelle insofern wirklich ein Wiedererkennen bedienen. Bestimmte Grundzüge, gestische Grundzüge. Und da würde ich immer sagen, naja, warum kann der Chinese das nicht? Der Chinese hat eine ganz andere Leibtheorie gehabt, ja? Sodass das in der Tat kulturell hier ganz anders funktioniert, weil offenbar in der Erziehung bestimmte habitualisierte Gestenmuster immer doch wieder eingeübt werden, ja? Selbst in Russland ist es so, ist die Kindererziehung viel leibabstrakter als bei uns. Vielleicht funktioniert es deshalb. Das ist das Christentum. Das Christentum ist eine positive Leibkultur gewesen, ja, und hat das immer ein Stück weit eingeübt. Und deshalb sagte ich zu Ihnen da oben, vielleicht ist das doch hinsichtlich der Gestenferment unserer Kultur eingegangen, die wir wie selbstverständlich machen, also im Umgang mit Mutter und Kind, ganz wie selbstverständliche Strukturen, die auch, glaube ich, kulturell sehr stark differieren.
Nun gut, geht Ihnen noch ein Wort zu den Bildern über die Lippen, gar als Frage gekleidet. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, wir verabschieden mit Dank Herrn Rüsing und freuen uns, wenn er mal wiederkommt. Und Sie können jetzt endlich wieder zu den Bildern zurück und können...
Davon ist eine Apple-Fraktion.
Die Designer im Laden hier. Womöglich alle gerade in Belgien unterwegs, wer weiß.
Genau, Herr Friedrich, Sie sagen es.
Ja. Ich kenne das. Also, viel Vergnügen mit den Bildern, den restlichen, die Sie an diesem Abend genießen oder vielleicht auch mal lassen. In der nächsten Woche ist Harald Kirchner da und der wird uns was erzählen über das Fernsehen und wie das mächtig wirkt. Er kennt sich da nämlich aus. Also, vielleicht sehen wir uns da wieder. Herzlichen Dank. Tschüss.
Danke.